Herzlich willkommen zum RUECS Video Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Hermann Erlach bei mir zu Gast, Geschäftsführer der Microsoft Österreich. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, erste Frage wie immer. Ich würde dich bitten, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen und ein bisschen was über dich erzählen.
Ja, sehr gerne. Du hast schon gesagt, Hermann Erlach, ich bin gebürtiger Osttiroler, ja, also 49 Jahre alt, also nach langen Jahren in der Beratung, wo ich international unterwegs war, auch wieder zurück in Österreich, war vorher bei einer anderen Firma und seit 7 Jahren bei der Microsoft tätig, in unterschiedlichsten Rollen, jetzt als Geschäftsführer. Komme aus Osttirol ursprünglich, ja, man sozusagen noch immer geerdet durch die Natur. Ich habe gerade vorher kurz darüber gesprochen, wie schön es dort ist, auch von den Bergen, von der Natur her. Habe eine 12-jährige Tochter, bin unverheiratet und bin mittlerweile ja leidenschaftlicher Microsoftie.
Jetzt war ja Microsoft im letzten Herbst sehr stark im Gespräch in Österreich zum Thema Rechenzentrum, Cloud-Infrastruktur. Wie geht es uns denn mit den Microsoft-Rechenzentren in Österreich?
Also vielleicht fange ich mal anders an. Wenn man normalerweise reden wir viel lieber und ihr redet viel lieber über Kunden- und Partner-Stories als über die Microsoft. Ich würde aber trotzdem sagen, jetzt bin ich knappe 7 Jahre bei der Microsoft und ich habe wahrscheinlich 3 oder 4 Generationen von Microsoft erlebt in der Zeit. Mhm. Ja? Also die Transformation, der Veränderungsprozess in einer Microsoft ist so gewaltig schnell und war so radikal, dass man es gar nicht so vorkommt, wie das Microsoft vor 7 Jahren auch nur annähernd dem entspricht, was es jetzt ist. Und das Microsoft meiner Kindheit oder meiner Jugend war nochmal ganz was anderes. Ja? Das heißt, wir haben die Firma ja radikal umgebaut in Richtung Cloud Services, was nicht der Umbau der Technologie ist, sondern ein kultureller Wandel, ein Wandel im Vertriebsprozess. Und diese Veränderung geht weiter, ja? Wo wir ganz stolz drauf sein. Und ich glaube, das ist auch wirklich herausragend in aller Bescheidenheit. Es gibt, glaube ich, wenig Unternehmen, die 100.000 Mitarbeiter plus haben, die sich neu erfinden können. Ja? Und die Tatsache, dass man ein Unternehmen, das 40 Jahre am Markt ist, das sozusagen sehr traditionell war, das auch teilweise in einer monopolistischen Situation war, dass man das sozusagen so wettbewerbsfähig haltet, umbaut und dann mit den sogenannten New Kids on the Block mithalten kann, ja? Was Aktienkurs betrifft, was Wachstum betrifft, was Innovationskraft betrifft. Das ist fast einzigartig und auf das, glaube ich, kann man schon stolz sein, war aber mit sehr großen Schmerzen auch intern verbunden. Ja. Also diesen Change zu managen, diese Transformation zu managen, war nicht gerade einfach. Und um auf die Frage einzugehen, wir haben eine ganz starke Investment in Österreich Agenda. Ja. Ich sage ja immer als österreichischer GM, ich habe am 1. Mai die österreichische Landesgesellschaft und das riesengroße Partner-Ökosystem, das für uns ganz wichtig ist, übernehmen dürfen. Die Microsoft ist eine österreichische Firma mit einem Headquarter in Amerika. Ja? Ist ein bisschen provokant, aber ist ein anderes Denkmodell, weil wir natürlich uns ganz stark auch um den lokalen Markt kümmern. Und als Teil dieses Investitionsprogramms, wo es viele verschiedene Säulen gibt, ist auch die Errichtung dieser Rechenzentrumregion in Österreich geplant, an der wir gerade bauen. Was natürlich auch sehr schön ist. Übrigens hat man auch wegen der sauberen Energie für Österreich entschieden. Ja, hat gesagt, wir wollen bis 2025 alle unsere Rechenzentren weltweit mit komplett sauberer Energie betreiben. Ist momentan ein Riesenthema, wie man sich vorstellen kann. Ja, und da bietet sich natürlich der Standort Österreich auch an.
Wie groß ist denn das Cloud-Geschäft in Österreich? Wie schätzt du das ein, auch im internationalen Vergleich? Du hast gesagt, du kommst aus der Beratung, du hast viel gesehen, auch international. Wo ist denn Österreich da einzuordnen?
Es gibt eine neue IDC-Studie, die sieht Österreich am letzten Platz in Europa. Also die Cloud-Adoption, und das ist jetzt keine Microsoft-Cloud-Adoption, sondern die Cloud-Adoption generell ist am letzten Platz. Erster Platz ist Netherlands und dann staffeln sich alle Länder sozusagen in Europa und Österreich am letzten Platz. Das soll jetzt aber gar nicht negativ klingen. Ja? Das heißt, wir haben einen Nachholbedarf, wir sind ein bisschen hinten nach. Wir brauchen wahrscheinlich kulturell länger, bis wir uns sozusagen diesen Technologien, den neuen, öffnen. Ja? Aber dann steigen wir nachhaltiger ein und sozusagen auch gut ein und das passiert jetzt gerade. Aber ja, wir haben länger gebraucht, um diese neuen Technologien zu verstehen und diese neuen Technologien für uns zu nutzen. Ja? Und das betrifft alle Cloud-Technologien, nicht nur Microsoft.
Also wir werden unserem Ruf gerecht, der technologische Last-Adopter zu sein.
Naja, ich kann ja als Österreicher ein bisschen provokanter sein als meine Vorgängerin, die ja keine gebürtige Österreicher waren. Ich bin ja da aufgewachsen und ich bin ja Teil, verstehe mich als Teil vom Land. Ja. Man spürt es schon deutlich, gerade wenn man lange Jahre international unterwegs waren, spürt man die Technologieskepsis stärker, ja, und die Innovationsskepsis. Man sieht es, und das sage ich ja viel in Interviews, wenn so neue Begrifflichkeiten kommen, ja, Cloud, Artificial Intelligence, dann ist meistens die initiale Diskussion auch in den Medien mit dem Thema verbunden. Was ist denn gefährlich an so einem Thema? Was kann das bedeuten? Was sind denn die Risiken? Ja? Und vielleicht ein bisschen weniger wie in anderen Kulturkreisen das Thema, was ist denn die Chance für Österreich? Ja? Was können wir denn damit tun? Was können wir denn damit machen? Wir werden in Kürze in unserer Initiative Mach heute Morgen möglich, vielleicht kann ich da später noch ein paar Worte dazu sagen, auch so einen neuen Digitalisierungsradar für Österreich präsentieren, wo wir da stehen. Ja? Also, keinster Weise eine negative Story, sondern einfach eine Statusbestimmung. Wo stehen wir, wo haben wir Chancen, was können wir tun? Weil ich begreife Digitalisierung als Riesenchance für Österreich. Ja. Es werden mehr Arbeitsplätze entstehen als wegfallen. Es werden aber andere Arbeitsplätze sein. Und wie viele dieser Arbeitsplätze sind in Österreich in Zukunft? Das ist die Challenge.
Kommen wir vielleicht noch ein bisschen zurück. Du hast mir das Stichwort schon gegeben mit Cloud Security. Großes Thema in jeder Diskussion, du hast das gesagt, gibt es das Thema, wie sicher sind denn meine Daten in der Cloud? Was passiert denn dann? Da ist ja dann alles offen und die Microsoft kopiert ja sowieso alle Daten, die man in die Microsoft Cloud legt. Was ist denn so die Antwort der Microsofts auf diese Security-Bedenken, die da immer wieder kommen und wahrscheinlich in jedem Gespräch, das du führst mit Kunden, aufkommen?
Die Herausforderung der Microsoft ist, dass unsere Antworten wahrscheinlich nicht 100% trefferscharf sind und dass diese Antworten, wenn ich jetzt ein bisschen übertreibe, auf 1000 Seiten PDF sind. Ja? Und das trifft auf ein Environment, das sehr, sehr stark emotionsgeladen ist, wo vielleicht auch in Teilbereichen einfach das Wissen fehlt bei Beteiligten, bei Managern, bei Stakeholdern. Ja, was bedeutet das? Deswegen würde ich ungern eine Microsoft-Antwort geben, sondern eher meine persönliche.
Sehr
Ja?
gerne.
Ich sprich mit vielen Stakeholdern auch im öffentlichen Bereich über das Thema Cloud und da gibt es relativ wenig Vorwissen. Ja? Und was ich dann meistens sage, ist, wenn sie über Sicherheit reden und was ist gefährlich oder was ist an einer Cloud, was muss ich beachten? Dann muss man drei Dinge unterscheiden und jetzt lasse ich mal die ganzen Chancen, die Geschwindigkeit, die Innovationskraft, alles weg. Ja? Das erste Thema, von dem haben wir kurz vorher gesprochen, ist IT-Security. Das bedeutet eigentlich nichts anderes wie, wir haben gerade einen sehr harten Fall, der durch die Medien geistert, da in Kärnten. Ja? Das bedeutet nur, wie stark sind meine Systeme in der Cloud abgesichert gegen einen Einbruch von außen? Ja? Jetzt nicht IT-technisch. Ein professionelles Cloud-System ist aus diversen Gründen aufgrund der IT, im Hinblick auf IT-Security, viel, 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 viel sicherer als ein traditionelles Environment. Ja? Also diese Geschichte mental zu glauben, dass wenn ich einen Server unter meinem Tisch habe, von meinem IT-Administrator sozusagen gemonitort und administriert, ist sicherer wie ein professionelles Cloud-Environment, das kann man relativ schnell erledigen. Ja? Es ist eine gefühlte Sicherheit, eine emotionale Sicherheit, aber keine faktenbasierte. Beispiel. Microsoft hat tausende Mitarbeiter, die Security machen. Ja? Wir nutzen Netzwerkeffekte, um Sicherheitslücken zu schließen und aufzuteilen. Wir kriegen natürlich auch super Ressourcen weltweit, die die Top-Ressourcen sind. Ja? Die Frage ist, kriegt ein kleines Startup oder kriegt ein Unternehmen mit 20 Mitarbeitern in der Südsteiermark auch diese Top-Security-Ressourcen? Ja, wahrscheinlich nicht. Also erstes Thema, IT-Security. Ganz ein anderes Thema ist das zweite Thema. Datenmanagement. Fängt schon bei meiner Tochter an. Ja? Welche Daten lege ich wohin? Wie gehe ich mit Daten um? Welche Daten sind extrem kritisch? Welche sind sensitiv und welche nicht? Also die Überlegung, wie gehe ich mit Daten um? Welche Daten in welche Cloud? Der Cloud-Begriff ist ja auch kein homogener, sondern es gibt ja verschiedenste Arten von Cloud. Datenmanagement ist ganz ein anderes Thema wie IT-Security. Ja? Und das dritte Thema ist überhaupt das Spannendste. Ist Trust. Wenn ich der Meinung bin, dass ich sozusagen einem Partner wie einer Microsoft meine Daten nicht geben kann, weil ich glaube, der gibt die Daten weiter, ohne mir Bescheid zu sagen, ja, dann habe ich ein elementares Problem in meiner Kunden-Lieferanten-Beziehung, ja, und das hat dann nichts mit IT-Security oder Datenmanagement zu tun. Ja? Heißt, ich nehme mal ganz ein blödes Beispiel, ja, entschuldige bitte, wenn ich zum Naschmarkt gehe und ich will einen Döner kaufen, dann muss ich dem Dönerstand vertrauen, dass der mir kein altes Pferd da reinschneidet. Ja? Wenn ich das nicht glaube, habe ich ein Problem in meiner Beziehung. Ja? Wir tun als Microsoft sehr, sehr viel, um diese Beziehung abzusichern, um Kunden auch zu zeigen, was wir da tun, um dieses Vertrauen auch herzustellen. Und vielleicht auch noch eine Seitenbemerkung. Wir waren und wir sind wahrscheinlich auch nicht immer die beliebtesten, ja, und wir haben sicher teilweise Nachholbedarf auch in der Kundenzentrierung, im Umgang mit Kunden, sind aber besser geworden. Aber wir sind ein berechenbarer Faktor. Ja, wir sind seit 30 Jahren in Österreich. Ja, wir haben hier investiert, wir haben eine Landesgesellschaft. Wir haben auch kein Datenmodell oder kein Geschäftsmodell Daten, ja, sondern unser Geschäftsmodell ist das Anbieten von Serviceleistungen, von Solutions aus der Cloud. Ja. Wir wollen auch nicht in die Industrien unserer Kunden rein. Ja. Wir wollen kein Banking machen, wir wollen in keine Industrie reingehen, die nicht Software ist. Also ich glaube, da ist Microsoft schon berechenbarer und trustworthier als andere Player am Markt. Das wäre zumindest meine Hoffnung, das versuche ich nach außen zu vermitteln.
Jetzt haben wir viel über die Cloud gesprochen, aber die Microsoft hat ja ein riesengroßes Produktportfolio. Also nicht alles ist ja Cloud. Es gibt ja auch die Xbox und andere Themen.
Ja.
Kannst du uns vielleicht ein bisschen einen Abriss geben, was macht denn die Microsoft noch so alles außer Office 365 aus der Cloud heraus zu verkaufen?
Das ist ganz interessant, weil ich glaube, vor allem in unserer Generation ist dieses Office-Thema noch sehr, sehr stark. Ja? Und ich kann mich noch erinnern, wie sie mich zum ersten Mal gefragt haben, ob ich zu Microsoft gehe, habe ich gesagt, nein, auf keinen Fall, ja? Weil SQL, Windows und Office, ich komme aus der Betriebswirtschaft, ich komme aus dem Prozess raus, ja, das verstehe ich nicht. Ja. Mittlerweile hat sich das so komplett geändert und es ist so vielschichtig, was aber durchaus auch schwierig macht, weil der Vertriebsprozess natürlich total unterschiedlich ist, was du verkaufst. Ja. Wir haben ein ganz starkes Hardware-Business. Ja. Unsere Devices sind mittlerweile, glaube ich, fast Leading Edge. Ja. Unsere Surface-Devices, was wir da angeboten haben in den letzten Jahren, werden sehr stark nachgefragt und Hardware-Business war für uns ein neues Business. Ja. Plötzlich muss ich eine Supply Chain managen, ich habe Stocks, ich habe eine Lieferkette. Ja. Also Hardware-Business ist ein Thema, das ganze Gaming-Thema ist nach wie vor ein großes Thema, ist ein riesen Wachstumsmarkt auch in Verbindung mit der Cloud. Dann gibt es natürlich die klassischen Software-as-a-Service-Lösungen wie Office-Lösungen und das Ganze. Dann haben wir immer stärker werdendes Solution-Business, also ERP, CRM, ja, die ganze Dynamics-Geschichte, die wieder unterschiedlich ist. Und dann natürlich der riesen Baukosten, alles, was auf Azure aufsetzt, also alles, was so Cloud-Services generell betrifft, ja, Security-Lösungen, also riesen Blumenstrauß. Aber was ganz interessant ist, wir haben leider keinen Flipchart da, das ist das falsche Forum für einen Flipchart, ja, aber ihr könnt relativ gut dann ein Flipchart aufzeichnen, wie wir 2014, 2015 unsere Strategien neu gebaut haben. Und wenn man so wie in einer Biografie, wenn man nach hinten schaut, dann kann man das leicht erklären, wie was entstanden ist. Ja, ich weiß nicht, ob so wirklich durchgehend geplant war, aber es kristallisiert sich für mich schon ein ganz ein schönes Bild draus, wie die Architektur der einzelnen Lösungen zusammenpasst und das Ganze dann auch befeuert wird durch die Rechenzentrum-Infrastruktur. Ja, und da kommen wir dann ganz schön zum Thema, welche Rolle spielt die Cloud in der Zukunft? Und die Microsoft hat 2014, 2015 so in den Zeitrahmen erkannt, dass die Zukunft von IT datengetriebene Modelle sind. Also der Prozess wird ausgelöst durch Daten, die User Experience wird gesteuert durch Daten. Wir kennen alle den berühmten Satz, Daten sind das Gold der Zukunft oder das Öl der Zukunft. Ja. Die Systeme, die Daten am besten verarbeiten können und Prozesse damit auslösen können, sind die gewinnenden Systeme in Zukunft. Und da ist jetzt sozusagen das konsistente Datenmodell in der Cloud mit einem Fokus auf skalierbaren Datenmanagement, mit einer Rechenzentrum-Infrastruktur dahinter, die skaliert, ja, ist der gewinnende Faktor. Und deswegen glaube ich, ist unsere Architektur und unser Portfolio momentan so stark. Mhm. Ja.
Also da wird auch weiterhin wahrscheinlich das Investment reinfließen, oder? In diese Optimierung, in diese Weiterentwicklung.
Also da fließt ganz viel rein und was man ja, wir reden ja viel über Purpose, ja, und warum? ich würde jetzt die Microsoft dann nicht als typisches Non-Profit-Unternehmen sozusagen bezeichnen. Ja? Aber man kann sich natürlich schon die Frage stellen, was will man denn überhaupt tun, was will man denn erreichen? Und was mich sehr stark antreibt, auch im Thema Mach heute Morgen möglich in dieser Österreich-Initiative, ist so ein bisschen diese Demokratisierung von IT. Ja? Und was die Cloud macht und was unsere Services machen, auch in Zukunft aus dem Datacenter in Österreich, ist, dass tatsächlich jedes kleine Unternehmen, jeder Einzelunternehmer, ja, jeder, der eine Idee hat, sich mit einfachen Mitteln hochprofessionelle Rechenpower, Cloud-Services, Applikationen nutzen und leisten kann. Ja. Und dieser Begriff, den gibt es schon seit Jahren, Demokratisierung der IT, ist ja ganz, ganz starker, weil es waren früher nur die großen Player. Die haben die Rechenzentren gehabt, die haben die großen Maschinen gehabt, die haben die großen Applikationen gehabt. Ja. Und mittlerweile ist diese Innovationskraft, wenn man ans Thema Artificial Intelligence denkt, ja, wir bieten Microservices an, die jeder nutzen kann, im Mietmodell für wenig Geld, hochsicher, skalierbar und innovativ. Und ich glaube, dieser Gedanke ist schon auch schön zu sagen, wie kann ich denn Startups befeuern, wie kann ich denn kleine Unternehmen neue Geschäftsmodelle bauen lassen. Ja? Und nicht jeder hat eine Mannschaft von 100 ITler, die er da mitnimmt. Ja?
Aber jetzt muss man schon ein bisschen was erzählen über diese Heute für Morgen-Initiative.
Mach heute Morgen möglich ist aus Corona entstanden. Und wir alle haben ja relativ stark in unterschiedlicher Form gelitten an dem Thema. Ja? Also Social Distancing, ich werde es nicht nochmal aufwärmen. Momentan sind wir ja gerade froh, dass wir wieder ein bisschen Normalität haben. Schauen wir mal, wie lang. Aber es hat in Teilbereichen einen Innovationsschub auch gegeben. Ja? Ich habe die Ehre gehabt, den Herrn Kocher bei mir im Office zu haben vor ein paar Wochen. Da haben wir auch über das Thema gesprochen. Arbeit der Zukunft, wie schaut es aus? Ja? Und wir waren uns eigentlich beide einig, dass wirklich eine Diskussion über Homeoffice in Österreich, ja, strukturell, wir hätten es nicht geschafft. Ne? Wir hätten es einfach nicht geschafft. Jetzt glaube ich, nicht für jede Innovation oder für jeden großen Schritt wollen wir ein Virus haben. Ja? Aber die Frage ist schon, wie können wir Innovation, Digitalisierung beschleunigen? Ja? Und ich glaube, die Idee war, mir hat einmal jemand, sehr hochrangiger Politiker, in einem Gespräch, nachdem ich als GM angefangen habe, gesagt, naja, aber dieses Digitalisierungsthema ist ganz sperrig. Die Bevölkerung, die geht es nicht mit, weil es ist mit Ängsten verbunden. Ja? Ich muss meinen Job wechseln, neue Profile, ich muss lernen. Das ist nicht sehr populär. Ja? Und dann haben wir die Idee geboren zu sagen, hey, eigentlich müsste man das Image von Digitalisierung ändern. Ja? Dass es das nicht 0 und 1 wird, sondern emotional positiv beladen. Dass das sozusagen die Bevölkerung auch mitgeht und sagt, ja, da müssen wir investieren, das ist was Cooles, das treibt Arbeitsplätze, wir müssen mitgehen. Ja? Und das Zweite war sozusagen, diesen Innovationsschub durch Corona auch nachhaltig sozusagen weiterzutreiben, wo man sagt, okay, mehr Digitalisierung in den Bereichen, mehr möglich machen. Ja? Und der dritte Gedanke war tatsächlich die Einbindung von verschiedenen Stakeholdern, die in Österreich Digitalisierung treiben wollen. Was ist jetzt entstanden? Seit ungefähr 6, 7 Monaten arbeiten wir wirklich jetzt an dem Thema ganz stark und wir haben mittlerweile hunderte Partner, auch ganz prominente, aber auch kleine Partner, Weinbauern, Startups, NGOs, Non-Profit-Unternehmen, Banken, große österreichische Industrieplayer, die industriellen Vereinigungen, die Wirtschaftskammer, die mit Mach heute Morgen möglich haben einen Impuls setzen, dass Digitalisierung in Österreich schneller werden muss. Und das ist kein Microsoft-Thema. Ja, wir haben nur ein bisschen den Startfunken gegeben, sondern es ist ein Thema, wo man sagt, Digitalisierung ist gut fürs Land, ist notwendig fürs Land. Wenn man mehr Digitalisierung treiben und sinnvolle Digitalisierung, vielleicht können wir noch bisschen über die Risiken ansprechen, ja, dann hat jeder was davon, dann haben wir mehr Wohlstand, mehr Arbeitsplätze, mehr Chancen für unsere Kinder. Und insofern freut es mich extrem, dass diese Initiative so gut gelandet ist und die wir jetzt auch ganz stark mit der Politik momentan diskutieren.
Jetzt hat die Microsoft ja diese Spielefirma übernommen, Activision Blizzard. Vielleicht halb privat die Frage, wenn du es dir aussuchen hättest können, wäre es dir lieber gewesen, wenn die Microsoft VMware übernommen hätte statt der Activision Blizzard?
Na, wenn wir unsere Gaming-Welt jetzt anschauen, ja, die ja hochprofessionell ist, eine Riesenindustrie, Ich glaube, wenn man sich anschaut, was unsere Kinder teilweise machen, wie professionell diese Umgebungen sind in den Spielen, ja, dann hat man vielleicht ein Denken, dass man sagt, das eine ist Gaming und das andere ist die Arbeitswelt. Man sieht aber jetzt schon, wie sich das verbinden wird. Ja? Das heißt sozusagen, wenn man so Themen hernimmt wie Metaverse, dann hat man da Elemente drinnen, die aus dem Gaming kommen. Ja? Man bildet künstliche Räume, man bildet Begegnungszonen, wo sich Leute sozusagen treffen und Dinge miteinander machen. Meine Tochter macht das jetzt schon. Ja? Ist teilweise absurd, aber die trifft sich mit Freunden in Computerspielen, wo die sich treffen mit Avataren und sich austauschen. Ja? Ich muss eher schauen, dass ich sie wieder in Volt kriege. Ja, das ist die
Ja.
andere Herausforderung. Aber ich glaube, die Idee an Microsoft zu sagen, Gaming ist für uns ein Riesenbusiness, aber ich muss auch in sozusagen eine Office-Welt, in eine Arbeitswelt mehr Spaß reinbringen. Ja, mehr Gamification, mehr Experience, mehr virtuelle Räume, mehr Begegnungszonen. Das ist smart und das ist sozusagen ganz eine gute Strategie, wenn man sich überlegt, wo sich bei uns Teams hin entwickelt. Ja. Dann geht es wahrscheinlich auch in diese Richtung, zu sagen, ich bilde virtuelle Räume und die gehen Richtung Gamification rein, ohne Produkte reinzuschmeißen. Aber Viva, unsere ganze User Experience Plattform, die jetzt kommt, die jetzt entsteht, die teilweise schon da ist, ja, geht ja auch in die Richtung zu sagen, du baust eine Plattform für Mitarbeiter und die besteht aus ganz verschiedenen Elementen, die für uns teilweise sogar komisch sind in Mitteleuropa. Ja. Du hast einen Learning-Teil, also wo du Trainings machst, du hast einen Wellness-Teil, ja, wo du dich entspannst. Vielleicht hast du in Zukunft einen Gamification-Teil, wo du sozusagen lernst mit Gamification oder so. Ja. Ich glaube, das ist ein gutes Denkmodell, zu sagen, wie verbinde ich die beiden Welten mit Technologie.
Teams ist auch noch ein gutes Stichwort. Hängen dir diese Videokonferenzen auch schon bei den Ohren raus, wie allen anderen?
Da haben wir mal vorher kurz drüber gesprochen, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Wir sind tatsächlich als Microsoft fast 2 Jahre in Österreich 100% daheim gewesen. Ja? Und ich glaube, da waren ganz viele Learnings drinnen. Ja? Die ganze Belegschaft 100% im Homeoffice, was funktioniert nicht. Wir waren digital super vorbereitet. Ja? Für uns war der technologische Umstieg ins Homeoffice null. Ja? Wir waren vorher schon viel im Homeoffice, war überhaupt kein Thema. Aber wir haben dann ganz extrem viel gelernt. Ja. Was funktioniert nicht, was bedeutet das kulturell, was heißt das für die Mitarbeiterbindung ans Unternehmen, wie bohre ich neue Mitarbeiter an, ja, in so einer virtuellen Welt, wie vermittle ich Emotionen. Ja. Die erste Weihnachtsfeier hat virtuell ganz gut funktioniert, weil jeder halt froh war, dass es überhaupt irgendwas gibt. Ja. Die zweite war schon nicht mehr so prickelnd. Und während viele Kunden vorher on-premise waren, ja, also im Office. Corona hat die praktisch in die hybride Welt gezwungen mit Homeoffice-Anteilen und diese Welt geht dann nicht mehr zurück. Ja, das sieht man jetzt ganz deutlich und jeder, der sagt, er shiftet das komplett zurück, wird in dem Arbeitsmarkt wahrscheinlich ein Waterloo erleben. Ja. Aber wir haben eine andere Herausforderung. Wir sind praktisch von Hybrid in 100% Remote 2 Jahre und müssen jetzt wieder zurück in die hybride Welt. Welche Rolle spielt das Office zukünftig? Ja, was machen wir überhaupt im Office noch? Wie bringe ich Mitarbeiter regelmäßig zurück, ohne die zu zwingen? Wie schaffe ich einen kollaborativen Modus über einzelne Segmente drüber? Ja? Fun-Faktor, Deals, wir sind eine Sales-Company. Ja? Wie feiere ich denn virtuell? Wie bringe ich diesen Spirit rüber? Und da finden wir uns gerade so ein bisschen neu mit dem neuen Office, das wir gerade umgebaut haben. Aber um die Frage zu beantworten, also Geschäftsführer zu sein von so einem Unternehmen und dann um 7:30 Uhr in der Früh zu starten, ja, in deinem Wohnzimmer und dann übertrieben gesagt um 22:30 Uhr vom Laptop wieder wegzugehen, ja, keinerlei persönliche Experiences zu haben dazwischen, keine Kaffeegespräche, ja, keine wenig Witze, ja, wenig persönliches Erlebnis, keine ungeplanten Erlebnisse. Ja. Und was am spannendsten war für mich zu sehen ist, ich arbeite dann ein Schedule ab in meinen Kalender. Aber es passiert nichts Ungeplantes. Ja? Du triffst niemanden, wo du sagst, hey, ich habe die 6 Monate nicht gesehen, bei welchen Kunden bist du unterwegs? Ja? Das Ganze fehlt. Es ist ganz viel verloren gegangen und das erobern wir jetzt gerade neu. Ja? Und das bringt uns gerade irrsinnig viel Lust, diese Welten wieder miteinander zu verbinden. Aber wir haben massiv gelernt, wo Produktivität einfach massiv höher wird. Ja? Und ich glaube, es gibt auch jetzt im Nachgang wird es noch sehr viele Challenges geben für Unternehmen. Ja? Das Trust-Level ist gestiegen. Die Unternehmen haben gelernt, dass es auch funktionieren kann, was teilweise vorher nicht da war. Ich glaube, dass sozusagen jeder, der sagt, ich treibe jetzt alle wieder 100% ins Office, ja, der macht einen Fehler. Ich muss irgendeine Mischung finden für jede Industrie, für jedes Geschäftsmodell anders. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben ja einen riesen Anteil, einen großen Anteil von Leuten, die die Möglichkeit gar nicht haben. Ja. Das heißt, wir bilden auch eine Zweiklassengesellschaft, die die Hybrid nutzen können, die sich entscheiden können und die, die müssen, die hin müssen. Ja. Auch das, glaube ich, das blendet man immer aus in unserem Umfeld, wo man praktisch Digital Worker sind. Ja. Dass es da noch andere Bevölkerungsgruppen gibt, die die Möglichkeit gar nicht haben. Aber neben den ganzen Leiden, das wir gehabt haben, oder die ganzen sozusagen Einschnitte, glaube ich, ist es trotzdem gut, ein Positives zu sehen und zu sagen, was New World of Work betrifft, sind wir eigentlich einen Schritt weiterkommen. Ja? Und bisher war das, ohne überheblich zu wirken, so die Microsoft, die macht irgendwas Komisches am Wiener Berg, ja? Und die dürfen von daheim aus arbeiten und jetzt ist fast Mainstream. Ja? Und insofern muss man da fast dankbar sein, dass es diesen Schritt geben wird. Und Mach heute Morgen möglich, sagt eigentlich, denkt nach, was möglich ist, ja, was wir tun können. Wie kann er die Politik Rahmenbedingungen schaffen, weil es wäre so viel möglich, ja, mit dem richtigen Mindset. Und wir brauchen hoffentlich nicht immer ein Virus, um das anzutreiben.
Hoffentlich
Ne?
nicht. Wir sind ja schon sehr weit fortgeschritten. Ich muss nur vielleicht zum Abschluss oder last but not least schon die Frage stellen zu den Partnern, zu den Businesspartnern, zum Vertriebsweg. Die Microsoft ist ja sehr, sehr partnerlastig, hast du vorhin auch schon mehrfach erwähnt. Wie wichtig ist dir oder ist euch die Kooperation mit den Systemhäusern, mit den Integratoren, mit den vielen, vielen Resellern, die unterwegs sind und die Microsoft-Lösungen an die Kunden bringen?
Wenn ich mit Ministern rede oder mit Politikern, dann versuche ich immer als erstes sozusagen so zu erzählen, was Microsoft ist. Ja? Dass Microsoft jetzt nicht nur der große US-Player ist, der sozusagen weltweit wächst und sehr dominant ist teilweise, sondern dass wir in Österreich dort tatsächlich einen Impact haben. Ja? Und wenn du GM wirst von der Microsoft, dann denkst du zuerst, du übernimmst 350 Mitarbeiter. Und da dieses Office am Wiener Berg. Und dann spürst du in den ersten Monaten, wenn du ganz viel mit Partnern redest, was da für ein Ökosystem dahinter ist. Ja, wir haben 3.500 bis 4.000 Partner in Österreich. Die Wertschöpfung der IT in Österreich war vor Corona höher als der Fremdenverkehr. Ja, wenn ich das meiner Mutter erzähle und frage, was macht mehr Wertschöpfung in Österreich, Fremdenverkehr oder IT, was wird die sagen? Ja. Und also mir ist es richtig bewusst worden, dass das Key Asset ist an der Microsoft. Wir sind nichts ohne die Partner. Ja? Und die Skalierung des Partner-Ekosystems ist das Allerwichtigste. Übrigens, die Partner waren einer der Treiber von Mach heute Morgen möglich, ja? Weil ich relativ schnell gesehen habe, wie divers dieses Ökosystem ist. Ja? Und was nicht einfach ist, ist, dass Partner mit dieser Geschwindigkeit der Microsoft mithalten. Ja? Und dass ich mithalte und meine Mitarbeiter mithalten mit dem, was auch passiert, weil. Wenn man sehr simplifiziert, haben wir vor Jahren einen relativ einfachen Partnerbegriff gehabt, ja? Und sehr übertrieben vereinfacht. Ja? Wir verkaufen Lizenzen und irgendwann kommen Partner, die das im Kunden reinschrauben. Ja? Und das Modell ist ja komplett anders mittlerweile, weil wir jetzt ja Services vertreiben und wir haben unterschiedlichste Partnertypen. Ja? Also es gibt große Systemintegratoren, es gibt kleine Boutiquen, es gibt Consulting-Partner, es gibt sozusagen Hardware-Partner. Das heißt, dieser Begriff, dieser monolithische Begriff, das sind die Partner, ist ja mittlerweile viel, viel diverser und größer, ja, mit ganz unterschiedlichen Anforderungen, die die haben. Und was auch immer schwierig ist, sozusagen, oder Herausforderung ist, ist so ein bisschen die Sandwich-Position, ja. Man glaubt ja auch in Österreich, dass man hier der Nabel der Welt ist als österreichischer GM, aber ich bin drauf gekommen, man ist es gar nicht. Ja? Überraschende Erkenntnis. Das heißt, man ist auch immer lokal ein bisschen, das gilt für das ganze Leadership-Team, so im Ausmoderieren. Ja? Wie sieht jetzt global oder Coop oder US die Welt? Ja? Und wie passt das zu einem österreichischen Partner-Ökosystem? Ja, wir müssen natürlich viel weit, für uns sind kleinere Partner viel wichtiger. Ja, Österreich ist ein Mittelstandsland. Ja, Microsoft schaut viel auf die ganz großen internationalen Player, Industrieunternehmen. Ja, für uns sind die kleinen Partner enorm wichtig auch, neben den großen. Und insofern muss man das immer ein bisschen ausmoderieren, ja, welche Partner sind gemanagt, welche sind mit, welche bekommen welche Incentives, wie werden die gesteuert. Und was du vorher gesagt hast, ist auch, also für mich ist es schon ein bisschen viel Inside Out, ja, anstatt Outside In. Aber ich versuche das Gespräch zu führen mit vielen Partnern, zu verstehen, auch, wie die ihr Geschäftsmodell betreiben wollen. Und ich muss halt auch sagen, was schön ist, war auch nicht immer so. Das Commitment zu einer Cloud ist sehr hoch, ja, mittlerweile. Also das Geschäftsmodell Cloud stellt keiner in Frage und das passiert eigentlich das Gleiche, was schon bei den ersten Jahren mit Software as a Service passiert ist. Bei meinem ehemaligen Arbeitgeber haben wir die ersten CRM-Systeme verkauft aus der Cloud, ja. Und die Partner haben damals gesagt, wenn ich das implementiere, verliere ich mein ganzes Geschäft, ja. Das ist aber nie passiert, sondern es ist immer mehr Geschäft worden. Und genau das Gleiche passiert jetzt gerade im Partner-Ökosystem. Dass es sehr stark adaptiert. Übrigens auch noch ein spannender Gedanke. Wir haben immer gedacht, die Partner gehören uns und das sind unsere Partner. Ja? Und so haben wir sie auch genannt, das sind unsere Partner. Was schön ist, hart ist, herausfordernd ist, vielleicht in Teilbereichen sogar neu ist, ist, dass wir im Mitbewerb stehen. Ja? Das heißt, die Zeiten, wo Microsoft ein Monopol, quasi Monopol, sind längst vorbei. Ja, in der Cloud ist der Markt offen, da gibt es Mitbewerb. Das heißt, wir müssen auch akzeptieren, dass ein Partner vielleicht nicht nur 100% Microsoft-Partner ist, ja, sondern dass ein Partner andere Player genauso macht. Ja. Und auch das ist ein neues Konzept für uns, zu sagen, ja, ich stehe beim Partner im Mitbewerb, das ist kein exklusiver Microsoft-Partner, sondern der sucht sich's dann beim Kunden aus und die müssen möglichst gut servicieren, damit er das höchste Trust-Level hat, sozusagen mit uns gemeinsam zu arbeiten. Also es tut uns ganz gut, diese Art von Competition.
Ich muss natürlich nur die Anschlussfrage stellen nach der Rolle der Distribution. Gehört ja auch irgendwo ins Ökosystem. Ich sehe es nur aus unserer Sicht, durch diese vielen Veränderungen, die ja Microsoft macht in den Modellen, leidet die Distribution ja
Darf
genauso.
ich dich noch einmal fragen, sozusagen, wie du für dich selber das Distrib, wenn du sagst Distribution, wie du das genau definierst?
Der Distributor an sich, wir sind die kleinen und mittleren Partner unterstützen in ihrem Verständnis für Lizenzierung, für Recurring Revenue Modelle etc. pp. Und denen auch diese Toolkits zur Verfügung stellen, damit die effizient mit Microsoft arbeiten können. Weil wenn du jetzt ein kleinerer Partner bist, wirst du ja von dieser großen Flut an Angeboten
Erschlagen.
überwältigt, erschlagen. Ja? Das heißt, was wir aus unserer Sicht als Distributor machen, wir geben dem Partner ein Toolkit. In unserem Geschäft ist das die Aerosphere, ein Aggregationsmodell zur Hand, wo also er oder sie, der Partner, die Lizenzmodelle nicht zu 100% verstehen muss, aber trotzdem ein Geschäft machen kann. Das heißt, wir nehmen im Hintergrund
Komplexität raus.
die Komplexität raus. Wir sorgen dafür, dass die Schnittstellen passen zur Microsoft, dass das on the fly, dass das automatisiert provisioniert wird, aber auch, dass das Reporting funktioniert, dass man am Kunden eine richtige Rechnung am Ende des Monats stellt, dass die Consumptions gemonitort werden können, dass man auch vielleicht ein Kreditlimit mitmanagen kann für den Kunden, ist ja auch nicht unwesentlich in dieser Zeit. Und da, ich glaube, dass man, sagen wir mal, zu den Produkten und zur Funktionalität der Produkte kannst du als Distributor für einen Partner wenig beitragen. Dieses Fachwissen liegt beim Partner, das muss auch beim Partner. Der Partner kann das installieren, implementieren. Was der Partner von der Distribution immer wieder bekommt, das ist ein Lizenzconsulting. Zu wissen, wie funktioniert die Lizenzierung. Das ist gerade auf der Microsoft-Seite ja nicht unbedingt das Einfachste. Welche Produkte funktionieren mit welchen in welcher Art der Lizenzierung? Da sehen wir unsere Aufgabe. Aber vor allem die Komplexität zu nehmen und den Partnern die Zeit zurückzugeben, dass sie mit ihren Kunden reden können. Ja, und nicht zu Hause sitzen und jeden Abend Excel-Listen befüllen, dass man weiß, was man am letzten vom Monat dem Kunden verrechnet. So sehen wir die Aufgabe der Distribution.
Okay, dann reden wir vom Gleichen. Und die Ich glaube, diese Rolle ist momentan extrem elementar. Ja. Wir können ja, also unsere Schwäche momentan als Microsoft, wenn ich jetzt Consumer rausnehme, ja, ist tatsächlich sozusagen, sind diese kleinen Unternehmen und sind die kleinen Partner. Ja. Da spielen sozusagen Distributoren und so eine enorme Rolle, weil nur über die können wir wachsen. Ja. Und auf das setzen wir drauf. Ich glaube, da braucht es jetzt ganz guten Austausch in den nächsten Jahren, in den nächsten 2 Jahren auch mit euch, ja, um zu haben, wie entwickelt sich das weiter? Warum? Die Digitalisierung schreitet bei uns extrem voran intern, ja, und es gibt natürlich auch viel Legacy. Also da gibt es ganz viel diese ehemaligen die Vertragskonstrukte, wer hat was, ja. Wir sind ja kein Startup, das in den Markt reingeht, sondern da gibt es ja existierende Kontrakte, da gibt es existierende Vereinbarungen. Nur ich glaube, es wird sozusagen auch viel mehr Modelle geben, die in Richtung Self-Service gehen, die in Richtung Simplifizierung gehen, die in Richtung digitale Services gehen, die man sozusagen leichter nutzen und assessen kann. Ja? Und da ist die Verbindung, dass wir hier die gleiche Sprache sprechen, uns abstimmen und sagen, wie schaut das Geschäftsmodell der Distributoren aus, ja? In Verbindung mit unseren Services. Das glaube ich, wird im nächsten Jahr, in den nächsten paar Jahren bestimmend.
Absolut. Es ist ja für die Distribution diese Cloud Transition eine unglaubliche Herausforderung. Ja. Von einem Amway-Geschäft in ein kontinuierliches Geschäft, das ändert sich ganz massiv über die nächsten Jahre. Du hast gesagt, es wird bald nur mehr Cloud-Services geben. Ich würde nicht hundertprozentig
Na, also
zustimmen, aber gerade in diesen Technologiebereichen ist das durchaus der Fall.
die 100%, die 100% würde ich sozusagen jetzt nicht als Quote in meinen Mund legen, ja, aber es gibt ein schönes Beispiel, nachdem ich vor Jahren, wie wir über Office 365 gesprochen haben in Österreich und da wurde es noch sehr zaghaft angenommen worden ist, ja. Mittlerweile durch Security und durch Usability sei ich fast Mainstream, ja, zumindest im Commercial-Bereich, habe ich immer zu Kunden gesagt, sind Sie gerne auf Urlaub mit der Familie? Da habe ich gesagt, ja. Ich sage, fahren Sie mal nach Skandinavien und machen Sie mal eine Rundreise und suchen Sie mal einen Kunden, der einen Exchange-Server oder Outlook selber betreibt. Ja? Da haben Sie einen relativ langen Urlaub. Und man muss ein bisschen einschränken, alles, was es an Commodity betrifft, hochstandardisierte Services, ist ein Cloud-Service in Zukunft. Ja? Und da ist Office wahrscheinlich Modern Workplace ein super Beispiel und das ist nicht einmal ein Microsoft-Phänomen, weil ich diskutiere gerade mit Kunden im öffentlichen Bereich, wo ich sage, wenn Sie einen sicheren, mobilen, intelligenten, hoch adaptiven Arbeitsplatz für Homeoffice oder Ding brauchen, dann ist es eine Cloud-Lösung. Ja, und das ist ja kein Microsoft-Phänomen, sondern Sie werden von keinem anderen Anbieter
Ja.
On-Premise-Lösung finden. Ja, und deswegen muss man sich halt damit beschäftigen. Aber die Änderung ist natürlich nach wie vor große. Übrigens auch noch ein kleiner Gedanke, für uns ist das eine Riesenänderung als Microsoft. Ja, das ist auch etwas, was, das darf man gar nicht unterschätzen. Wir waren gewohnt, vereinfacht gesagt, Disketten den Kunden zu geben und zu sagen, da ist die Software, mach damit, was willst. Ja? Jetzt betreiben wir hochsensitive Services. Wenn das Ding steht, 3 Tage ist da ist Ende im Gelände. Ne? Das heißt, auch die Verantwortung einer Microsoft-Kunden gegenüber zu sagen, ich sichere den Betrieb, ja? Ich mache das sicher, ist eine ganz andere Warnung. Letztendlich ist ja dieses Compliance, dieses Trust-Risiko in der Cloud, ja, für uns immens. Also wir müssen echt jeden Tag schauen, dass wir compliant sind, dass wir diesen Trust aufrechterhalten. Und das ist schon eine große Änderung zu dem, was wir vorher gemacht haben. Die gleiche Änderung machen auch die Partner durch. Ja. Wenn man sich schaut, wie zum Beispiel ein bisschen von den Distributoren ein bisschen weggeht, Rechenzentrumbetreiber, Outsourcingbetreiber, ja, die kommen langsam in die Welt, ja, aber das ist für die ein massiver Change. Wie gehe ich mit einer Cloud um? Wie gehe ich damit um, dass mein Kunde, den ich jahrelang Outsourcing-Services angeboten habe, klassische, traditionelle, der kommt jetzt, ich will ein hybrides Angebot, ich will einen Teil in der Cloud, ich will einen Teil in der Microsoft Cloud, einen Teil will ich aus eurem Rechenzentrum, wie funktionieren Verrechnungsmodelle in Zukunft, Service-Levels, ja, die ganzen Support-Prozesse, da ist Riesen-Change. Also Cloud, das hört sich so einfach an, ja, ist es aber nicht. Auch ein spannender Gedanke, die meisten österreichischen Commercial-Kunden im Enterprise-Bereich sind sozusagen relativ langsam in die Cloud gegangen und das war relativ gut zu managen und hat da funktioniert. Ja. Jetzt fangen viele an, eine ganz eine kritische Größe in der Cloud zu erreichen. Und jetzt muss ich plötzlich ganz anders über Prozesse nachdenken als vorher. Ja? Wie verrechne ich intern? Ja? Wie baue ich meine Governance auf? Wie funktionieren Serviceprozesse in Zukunft? Ja? Das ist der nächste Schritt, ist sozusagen, die Cloud ist nicht nur ein Randprozess, den ich irgendwo laufen lasse für Software as a Service, sondern ein großer Teil meiner IT ist Cloud-driven.
Core-Prozess.
Riesenveränderung, ja. Und auch von den Skills, von dem Denken her, vom Change her, große Veränderung. Aber die macht auch Spaß.
Ich danke dir vielmals fürs Kommen.
Zeit ist unglaublich schnell vergangen, ja. Vielen Dank.
Unglaublich. Danke vielmals fürs sehr nette Gespräch. Ich
Gern.
habe sehr, sehr viel dazugelernt. Freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.
Ebenso.
Und ja, alles Gute.
Ebenso, danke. Vielen Dank.